London als Geisterstadt. David Bowie himself, also die popmusikalische Lichtgestalt, war ein Paradiesvogel, grell geschminkt, Steve Strange in unterschiedlichem Outfit. Insgesamt pflegte die Band ein Freibeuter-Image zwischen kirchlichem Ambiente, Schottenrock und perfekt frisierten Tollen. Wir sehen jeden Tag so aus und kleiden uns so. Moin und hallo zu Boys of Summer, dem 80er Podcast. Heute mit einem bunten, mit einem grellen, mit einem farbenfrohen Thema. Wer nach der letzten Folge denkt, dass die besprochene Musik etwas zu ungeschminkt, zu unkommerziell und zu wenig synthetisch ist, für den kehrt endlich wieder Normalität in den Podcast ein. Wir verlassen das Jahr 1982 und gehen noch weiter zurück zum Anfang der 80er. Mein Name ist Eckhard Maronde und ich habe extra ein Album hervorgekramt von einer Band, deren Name stellvertretend für ein musikalisches oder kulturelles Phänomen steht, das als New Romantic in die Geschichtsbücher eingegangen ist. Die Band ist Visage, das Album heißt genauso und der bekannteste Song ist Fade to Grey. Ihr kennt ihn alle. Und ihr kennt wahrscheinlich das Video zu genau diesem Song, wo Sänger Steve Strange, Nomen ist Omen, ständig neu frisiert und geschminkt wird und das Ganze mit Überblendungstechnik in eine Art Flow gesetzt wird. Ein großartiges optisches, natürlich auch musikalisches Erlebnis. Wenn man sich das Album Visage anhört, dann ist Fade to Grey ein sehr eigenständiger Song. Wenn man aber einen Song kennt und sich dann das ganze Album kauft, dann möchte man ja eigentlich, dass der Rest auch so klingt. Das tut es hier aber nicht. Deswegen ist natürlich die Frage berechtigt, ob hinter New Romantic noch mehr steckt, also rein musikalisch. Und ob diese Optik, also das Schminken, die neue Romantik, noch weitere Kreise gezogen hat. Darum soll es heute gehen und wir schauen mal, wo und wann wir anfangen, welche Namen, Bandnamen, Künstlernamen uns begegnen werden. Spoiler, es sind mehr als man denkt. Und wie das Ganze geendet ist. Also, ist New Romantic mehr als nur Fade to Grey? Wie immer gilt, wenn ihr die Songs nachhören möchtet, die in dieser Folge vorkommen werden, findet ihr die Stücke in unserer Boys of Summer Spotify Playlist, sofern die Songs auf Spotify zu hören sind. Den Link zu unserer Playlist findet ihr in der Beschreibung zu unserem Podcast. Außerdem, und das ist gerade bei dieser Folge noch viel, viel spannender, wir haben auch einen Kanal auf YouTube, der Handle ist Boys of Summer Podcast. Dort findet ihr ebenfalls Playlists zu jeder Folge, wobei wir dort natürlich auch die offiziellen Musikvideos verlinken können. Also Fade to Grey ist auf jeden Fall mit dabei, aber auch die anderen Sachen sind absolut sehenswert. Schaut da gerne vorbei. Also, wir rollen das Feld mal von ganz hinten auf und beginnen Ende der 70er Jahre in London. Jetzt denkt man vielleicht, London, das ist doch die Popmetropole schlechthin, der Sehnsuchtsort für alle popkulturellen Schichten, wo es Clubs gibt, Plattenläden, Modeboutiquen, coole Leute noch und nöcher, wo das Leben pulsiert und popmusikalische Geschichte geschrieben wird. Stimmt natürlich, aber offensichtlich nicht Mitte, Ende der 70er Jahre und vor allem nicht für alle. Die Zeiten waren nicht die besten, die Wirtschaft taumelte, die Arbeitslosigkeit war hoch, vor allem auch bei den Jugendlichen, es war kein Geld da. Und London hatte sich im Laufe der 70er Jahre auch jugendkulturell verändert. Mit Aufkommen der Punkbewegung stand plötzlich zwei Gruppen von jungen Leuten im Mittelpunkt, die sich bekriegten, und zwar auch physisch, Punks auf der einen Seite und Tats. Die dominierten das Bild, die Diskos, die Aufmerksamkeit. Aber das ist ja eigentlich nicht alles, denn wer keine Tolle tragen und sich keine Sicherheitsnadeln ins Gesicht heften wollte, wo war da Platz für diese jungen Leute? Da sah es wirklich düster aus und diese Stimmung bringt ein wirklich phänomenaler Song sehr gut auf den Punkt, nämlich Ghost Town von den Specials, also einer Ska-Band, die folgende Zeilen komponiert hatte: This town is coming like a ghost town, all the clubs have been closed down. This place is coming like a ghost town. Bands won't play no more. Too much fighting on the dance floor. Also, London als Geisterstadt, ohne Clubs, ohne Auftrittsmöglichkeiten, dafür aber mit offener Feindseligkeit untereinander. Und da hören wir mal rein, um ein bisschen in die richtige Stimmung zu kommen. The Specials und der sehr melancholische, geisterhafte Reggae-Song Ghost Town. Also, wir haben jetzt gehört, dass London Ende der 70er Jahre grau, unwirtlich und von zwei Jugendkulturgruppen dominiert war, lautstark und teilweise auch gewalttätig. Und für manche Heranwachsende bot London das Bild einer Geisterstadt. Wer waren aber diese Heranwachsenden, die nicht dazu gehörten, und was wollten sie? Nun, stellt euch den Gegenentwurf dazu vor, der nur wenige Jahre zuvor die Charts dominiert hatte. David Bowie, Glamrock, T-Rex und Mark Bolan, Schminke, Überschreitung von Grenzen und auch Geschlechterrollen, bunte, hedonistische Musik, Musik wie von einem anderen Stern. Und David Bowie als außerirdische, androgyne, überlebensgroße Figur, die Grenzen verschoben hat und der man nacheifern wollte. Und da darf man nicht nur die Musik betrachten. Wer also aus welchen Gründen auch immer diese Musik hörte und diesen Stars nacheiferte, für den bot London wenig Raum. Was macht man also? Na, sein eigenes Ding. Und hier kommen zwei Namen, zwei Personen ins Spiel, die eine einfache Idee haben. Wir machen unsere eigene Veranstaltung, eine Party, eine Clubnacht, in dem alle Paradiesvögel der Stadt eine Heimstatt finden sollten. Die Namen Steve Strange und Rusty Egan. Die beiden veranstalteten 1979 im Billy's in Soho eine David Bowie Clubnacht. Um es mit Rusty Egan zu sagen, der das Ganze organisierte: Ich dachte, ich lege ein paar Platten auf und lade all meine Freunde ein. So einfach war das. Aber offensichtlich hatte er damit einen Nerv getroffen. Denn bei der Eröffnung kamen ungefähr 150 Leute. In der dritten Woche standen die Feierwütigen um den Block herum Schlange. Es hatte sich herumgesprochen, dass es so etwas gab, dass es einen Club gab, wo David Bowie, Glamrock, Roxy Music, Kraftwerk und so weiter gespielt wurde. Und zu den ersten Partygängern gehörten illustre Namen, Gary Kemp beispielsweise, Gitarrist von Spandau Ballet, der nach eigenem Bekunden etwas gefunden hatte, wo er dazugehörte, was ihm gehörte. Boy George von Culture Club, der als homosexueller Heranwachsender bei den vorherrschenden Jugendkulturen eher ein Außenseiter war, nicht zuletzt durch sein buntes Äußeres. Er war ein Paradiesvogel, grell geschminkt, der auch schon mal im Brautkleid auf die Straße ging, was zur damaligen Zeit als ziemlich mutig galt. Aber jetzt gab es einen Club, in dem all die Birds of Paradise eine Heimstatt fanden, in dem ihre Musik gespielt wurde, in dem Party gemacht wurde, in dem Schminken, Frisuren, Perücken und Extravaganzen kein Makel, sondern Voraussetzung war. Wir denken nochmal zurück an The Specials und Too Much Fighting on the Dance Floor. Rusty Egan und Steve Strange, die beiden Veranstalter, kamen bald auf die Idee, ihre Partynacht vor Störenfrieden zu schützen bzw. schützen zu müssen, sie draußen zu lassen. Also stellte sich Steve Strange selbst an den Eingang, während Rusty Egan Platten auflegte. Und Strange interpretierte seinen neuen Job ziemlich kreativ. Denn er wimmelte nicht nur potenzielle Krawallmacher ab, sondern hatte überhaupt sehr spezielle Vorstellungen, wer reinkommen sollte und wer nicht. Man musste in sein Konzept passen, das er sich ausgedacht hatte und das ständig wechselte. Da konnte man mal die falschen Schuhe angehabt haben und man kam nicht rein oder man war nicht blond genug. Was auf jeden Fall ging, das war die Verkleidung als Nonne, mit der Boy George auftauchte. Oder Marilyn Monroe, ein Outfit, in das sich ein junger Partygänger geworfen hatte, der später unter seinem Künstlernamen Marilyn in England als Sänger moderaten Erfolg verbuchen konnte. Ihr seht also schon, das Ganze war bunt. Es war spielerisch, grenzverschiebend und ein riesengroßer Erfolg. Ein so großer Erfolg, dass die beiden Veranstalter Rusty Egan und Steve Strange bald in einen größeren Club wechselten, das Blitz in Covent Garden. Das war immer proppevoll mit den sogenannten Blitzkids, also den regelmäßigen Partygängern. Und ohne Mick Jagger, dem Rolling Stones Sänger, denn der wurde einmal von Steve Strange an der Tür abgewiesen, was der übrigens rückwirkend mit dem Hinweis rechtfertigte, dass an diesem Abend aus Brandschutzgründen niemand mehr in den Club reinkommen durfte. Wo waren wir? Richtig, die Party am Dienstagabend war ein großer Erfolg und aus London schwappte die New Romantic-Bewegung in die Provinzen. In Birmingham war es der Rum Runner Club, in dem ähnliche Veranstaltungen stattfanden, aber auch in Sheffield wurde bald bunt und hemmungslos gefeiert. An dieser Stelle müssen wir etwas einwerfen, nämlich die Frage, woher kommt eigentlich der Name New Romantic? Nun, der Legende nach hat der spätere Produzent Richard James Burgess sich dieses Label in Anlehnung an die Romantikbewegung des frühen 19. Jahrhunderts ausgedacht. Und das blieb hängen. Aber bis jetzt war das Ganze eine Art Partybewegung, bei dem der Look eine große Rolle spielte, aber auch Musik, die aber keine aktuelle Musik war. Wir nähern uns jetzt aber an, denn David Bowie himself, also die popmusikalische Lichtgestalt, also derjenige, der ohne direktes Zutun die ganze New Romantic-Bewegung ins Rollen brachte, er kam 1980 in das Blitz, um Statisten für ein Video zu rekrutieren, Ashes to Ashes vom Album Scary Monsters and Super Creeps. In dem Video porträtiert David Bowie drei verschiedene Charaktere, einen Clown, einen Astronauten, wir erinnern uns an Major Tom, und einen Anstaltsinsassen, die alle Variationen des Outsider-Themas des Liedes darstellen. Und aus dem Blitz Club wurden vier New Romantics rekrutiert, darunter Steve Strange, die in schwarzen Priestergewändern im Video zu sehen sind, was von The Sound of Music inspiriert wurde. Übrigens bekamen die vier jeweils 50 Pfund in die Hand gedrückt, was zum damaligen Zeitpunkt ein auskömmlicher Tageslohn war, also eine Win-Win-Win-Situation für die vier. Kohle in der Tasche, einmal mit dem großen Meister zusammengearbeitet haben und die New Romantic-Bewegung durch einen Videoclip bekannter gemacht. Und wir hören an dieser Stelle rein in David Bowie mit Ashes to Ashes and Funk to Funky, We Know Major Tom's a Junkie. Na dann, und am besten navigiert ihr auch auf YouTube und schaut euch das Video zu Ashes to Ashes an. Ashes to Ashes und David Bowie als Pierrot, eine weiß geschminkte Harlequin-Figur, die selbstverständlich bald auch als Rolle unter den Partygängern im Blitz Club verbreitet sein sollte. An Einflüssen und Eingebungen für neu ausgefallene Kostüme fehlte es also nicht. Bislang war es in dieser Erzählung ja so, dass die Protagonisten den Idolen nacheiferten und sie optisch überholten. Es gab aber auch Musik und Bands, die aus dieser Bewegung entstanden. Und über die müssen wir jetzt mal sprechen. Ein Name, der ja schon gefallen war, ist der von Gary Camp, regelmäßiger Blitzclub-Partygänger in London und Gitarrist von Spandau Ballet. Und die gingen im neuen Trend vollends auf. Der Einfluss der New Romantic-Szene ist sicherlich in der Verwendung von Keyboards und Synthesizern zu hören. Zu sehen ist dieser Einfluss allerdings noch deutlicher. In dem Video zur Single To Cut a Long Story Short von 1980 schafft die Band den Spagat zwischen kirchlichem Ambiente, Schottenrock und perfekt frisierten Tollen. Ein Meisterwerk. Der Song landete folgerichtig auf Platz 5 der britischen Charts. Und wir hören gleich mal rein. Vorher gehen wir virtuell nach Birmingham, wo eine junge Band, die ihr alle kennt, ebenfalls zu den regelmäßigen Partygängern gehörte. Duran Duran. Und wenn ihr euch jemals gefragt habt, warum die fünf Mitglieder immer so auffällig frisiert waren und Keyboarder Nick Rhodes trägt seinen Putz ja immer noch sehr stylisch hergerichtet, dann wisst ihr jetzt, woher der Einfluss kommt. Auch hier hören wir in einen Titel rein vom Debütalbum Duran Duran, die Single Planet Earth, veröffentlicht im Februar 1981 und mit Peak auf Platz 12 im UK. Zwei Bands, zwei Songs, die aus der New Romantic-Bewegung entsprungen sind. Wobei musikalisch ist der Einfluss nicht ganz so hundertprozentig klar. Man könnte das Ganze auch unter dem New Wave-Banner führen, wo eigentlich alles zusammengefasst wurde, was aus der Punk-Bewegung entwachsen war. Es würde nicht auffallen. Was ist jetzt aber mit dem New Romantic-Stück schlechthin, also Visage und Fade to Grey? Nun, Rusty Egan machte neben seinen DJ-Ansätzen im Billies und später im Blitz Club auch Musik. Er war Schlagzeuger und er traf auf Mitch Ewer. Den Namen habt ihr wahrscheinlich schon mal gehört. Mitch Ewer sollte später mit Ultravox ziemlich bekannt werden und auch Solo. Und die beiden gründeten Visage. Steve Strange war auch bald mit dabei, außerdem Billy Curry von Ultravox und Barry Adamson, John McGough und Dave Formula. Die sollten später in Bands wie Susie and the Banshees und Nick Cave and the Bad Seeds landen. Zusammen machten sie also als Visage Musik. Federführend war Mature, der Songs in der Schnittmenge von Kraftwerk, David Bowie und Gary Numan schrieb. Alles sehr auf ein Bandgefüge geschrieben, mit Gitarre, Bass, Schlagzeug, Gesang, Synthesizern. Klar, aber noch nicht so außergewöhnlich. Und im September 1979 veröffentlichten sie ihre erste Single Tar. Die klingt eigentlich wie Ultravox, es gibt einen Shuffle-Rhythmus, sogar Saxophon, ziemlich überdrehte Synthesizer, aber irgendwie ist das Ganze auch rockig. Und wie gesagt, es ist nicht Fade to Grey. Dieser Song stammt im Grundgerüst nämlich von Billy Curry, der war Mitglied von Visage, und Chris Payne, der war es nicht. Beide spielten zu der Zeit in der Begleitband von Gary Numan, waren auf Tour und hatten nach dieser Tour etwas Studiozeit, wo sie diese Aufnahmen auf den Synthesizern bewerkstelligten. Dazu gibt es auf YouTube ein ziemlich aufschlussreiches Video von Chris Payne, wie er von den ersten Ideen zu den Aufnahmen gelangt und diese halbfertigen Aufnahmen zur weiteren Verwendung freigibt. Schließlich steuerte Midge Ure den Text bei und Rusty Egans luxemburgische Freundin Brigitte Ahrens oder Brigitte Aron sang die französischen Textzeilen ein. Und das ist natürlich ein absolutes Alleinstellungsmerkmal bzw. etwas, worin Fade to Grey eine Vorbildfunktion hatte. Danach gab es so viele Songs, in denen Französisch gesungen, rezitiert, gesprochen, gemurmelt wurde. Es ist frappierend. Und wir hören an dieser Stelle rein in Tar und anschließend in Fade to Grey. Und der Unterschied zwischen diesen beiden Songs ist natürlich genauso enorm wie von Fade to Grey zum Rest des Albums. Tar und Fade to Grey, ihr habt den Unterschied gehört. Fade to Grey erschien erst über ein Jahr später, im November 1980, und erreichte Spitzenplatzierung in ganz Europa. Platz 8 im UK, Platz 6 in Italien, Australien, Platz 3 in Österreich und Frankreich und Platz 1 in der Schweiz und Deutschland. Da soll mal einer sagen, dass man hierzulande nicht ganz vorne mit dabei war. Jetzt kann man natürlich sagen, geil, die New Romantic-Bewegung hat endlich auch musikalisch durchschlagenden Erfolg. Jetzt geht alles erst richtig los. Naja, so war es dann doch nicht. Aus dem Visage-Album wurden noch zwei weitere Singles ausgekoppelt, aber die waren eben auch kein Fade to Grey. Und selbst wenn der Song Visage im UK mit drei verschiedenen Covern erschien, auf denen jeweils Steve Strange in unterschiedlichem Outfit porträtiert zu sehen ist, erreichte die Single im UK lediglich Platz 21, in Deutschland sogar nur Platz 41. 1982 veröffentlichten Visage noch ein zweites Album, The Anvil, aber neben dem verfehlten Charts-Erfolg schlichen sich auch andere Probleme ein. Mitch Ure, der einen Großteil der Musik schrieb, nahm nach Veröffentlichung von The Anvil seinen Hut und sagte später: Das Problem bei Visage war, dass es zu viele Chefs gab. 6 Charaktere, die alle gleich viel zu sagen haben wollten, ohne gleich viel Arbeit zu investieren. Ich habe den Großteil des Schreibens und Produzierens übernommen und wir alle wussten, dass Steve Strange der Frontmann war. Doch als die Band erfolgreich wurde, schlichen sich Eifersucht und die hässliche Seite des Geschäfts ein. Das war nie beabsichtigt. Also, der Erfolg von Visage war nicht sonderlich nachhaltig. Und Spandau Ballet und Duran Duran wuchsen mit dem eigenen Erfolg aus dieser Clubszene heraus. Einige andere bestritten sogar, trotz Ähnlichkeiten jemals Teil der Szene gewesen zu sein. David Sylvan und Japan beispielsweise, der Sänger sagte, ich möchte mit den New Romantics nicht in Verbindung gebracht werden. Die Einstellungen sind so ganz anders. Für die New Romantics ist ein modischer Dress nur eine Verkleidung. Aber für uns ist es eine Lebenseinstellung. Wir sehen jeden Tag so aus und kleiden uns so. Und Bands, die rein optisch einen Einfluss auf die New Romantic-Szene hatten, wollten ebenfalls nicht dazu gezählt werden. Dazu gehörten Adam and the Ants bzw. Sänger Adam Ant. Der war im weiteren Sinne Teil der Blitzszene und er legte ebenfalls sehr viel Wert auf sein Äußeres, lieh sich eine Husarenjacke aus und machte sie zu seinem Markenzeichen. Insgesamt pflegte die Band ein Freibeuter-Image mit wilder Gesichtsbemalung und war musikalisch vom Post-Punk inspiriert, wobei sie mit zwei Drummern unterwegs war, um mit den sogenannten Burundi-Drums ein Tribal-Feeling zu kreieren. Wir hören auch da rein in den Song Stand and Deliver von 1981er Album Prince Charming, und von Japan gibt's den Song Quiet Life von 1981 auch. Adam and the Ants und Japan. Was war aber eigentlich mit Boy George? Den Namen haben wir ja schon gehört, er war ein regelmäßiger Blitzclub-Gänger und er sollte ja später mit Culture Club riesigen Erfolg haben. Nur hatte der Sound aus Elementen von Motown, Philly Soul und Reggae ja eigentlich nichts mit New Romantic zu tun. Nun, es gibt einige Dokumentationen über die New Romantic-Bewegung und Boy George äußert sich retrospektiv sehr distanziert. Und ich glaube, er bringt ein Problem der New Romantic-Bewegung auf den Punkt. Die Szene hatte intellektuell oder inhaltlich nicht viel zu bieten. Da war keine Auflehnung, keine Rebellion, kein No Future, bis auf die alte Musik nicht mal ein gemeinsamer Nenner, nicht mal ein Wir haben uns alle lieb. Es war in erster Linie eine Modebewegung, die aber ohne Manifest auskam, die aus Allüren eines Partyorganisators gespeist wurde, also Steve Strange, der sagte, du kommst heute nur mit blonden Haaren rein. Eine Szene, die ohne Ziel das aufsaugte, was zufällig in den Blickbereich kam. Und dafür spricht dann auch, dass sich die frühen Partygänger mit ihren Bands ziemlich schnell in unterschiedliche Richtungen entwickelten. Spandau Ballet, Duran Duran, Martin Fry mit ABC setzten gleich ganz anders an. Dann hatten wir Boy George mit Culture Club, Marilyn, Sade, aber auch Musiker von Hazy Fantasy, 66 Sputnik und Bananarama. Es gab allerdings noch ein anderes Problem, das offensichtlich auch einen zerstörerischen Einfluss auf die New Romantic-Bewegung hatte, nämlich Drogen. Jede Zeit hatte ihre eigenen Modedrogen, LSD bei den Hippies und den 60ern, später dann Kokain, Heroin. Und es muss teilweise wirklich schlimm gewesen sein, wie die Dienstage im Blitzclub dann endeten. Die anfangs bunten Partys mit fröhlichen Verkleidungen, guter Musik, Tanz, zwischenmenschlicher Nähe, Sex und lässigem Drogenkonsum endeten eher in einem totalen Hangover als in einem Rausch. Steve Strange, die Lichtgestalt der Szene, das Gesicht von Visage, bekannte später, dass er über Jahrzehnte Heroin genommen hat. Zwar nur geraucht, wie er einschränkte, und nicht intravenös, aber dass er 2015 im Alter von nur 55 Jahren nach einem Herzinfarkt verstarb, hatte wahrscheinlich seine Gründe. Was bleibt also von der New Romantic-Bewegung? Die Feststellung, dass sich dabei am ehesten um eine Party, eine Modebewegung handelte. Dass New Romantic selbst nicht den großen Inhalt kreierte, bis auf Fade to Grey und einige frühe Songs von Spandau Ballet oder Duran Duran keinen musikalischen Ertrag hatte. Aber aus dieser Bewegung entwuchsen einige später sehr erfolgreiche Bands und Künstler. Und immer wenn ich an Spandau Ballet denke, habe ich jetzt Schottenröcke vor Augen. Wenn ich an Duran Duran denke, ist es der Haarputz von Keyboarder Nick Rhodes. Wenn ich an ABC denke, die Frisur von Martin Fry. Ich denke an die Husarenjacke von Adam Ant, ich denke an die grellen Schminkkünste von Boy George und natürlich an das Video von Fade to Grey. Wie ist es mit euch? Was nehmt ihr mit von dieser Folge? Habt ihr Neues entdecken können oder findet ihr Fade to Grey überhaupt gar nicht so toll? Lasst es uns wissen in den Kommentaren auf Facebook oder Instagram, wo wir unter dem Handle Boys of Summer Podcast zu finden sind. Oder schreibt uns eine E-Mail. Wenn euch die Folge und der Podcast gefallen haben, vergebt auch gerne 5 Sternchen auf den Plattformen, wo ihr uns hört. RadioNet, Apple Podcasts, Amazon Music, Spotify, RTL Plus Podcasts. Ihr seid, ganz unabhängig davon, wie immer, unsere 5-Sterne-Hörer. Deluxe. Und wenn ihr alle Songs aus dieser Folge nachhören möchtet, unsere Spotify-Playlist bietet euch alle Songs, soweit sie bei Spotify gelistet sind. Und da es sich anbietet, sich New Romantic nicht nur anzuhören, sondern auch anzuschauen, guckt auf jeden Fall auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Dort findet ihr alle quietschebunten Videos aus dieser Folge. Und damit wir auch weiterhin modisch auf der Höhe diesen Podcast bestreiten können, wir sind auch bei Patreon zu finden, wo ihr uns monatlich einen kleinen Eurobetrag zukommen lassen könnt. So eine Husarenjacke im Stil von Adam Ant kostet halt. Googelt einfach mal nach Adam Ant Hussar Jacket. Da findet ihr gute Angebote im mittleren dreistelligen Dollar- oder Pfundbereich. In diesem Sinne. Wir hören uns in Kürze wieder, wenn es heißt Boys of Summer, der 80er Podcast, ist topmodisch, zurück mit einem frischen Thema aus den 80ern. Bis dahin, tschüss und gute Nacht.
Eure Boys of Summer.